Danke, Daniel. Okay, Gott ist gut. Wir haben heute das Thema die Speisung der 5000. Als die Ranger gepredigt hatten, als sie hier den Gottesdienst gehalten haben, der Ewald hatte gepredigt, war ein Mann hier aus Wiesbaden, glaube ich. Und er hatte einen Aspekt von der Speisung, danke, von der Speisung der 5000 erwähnt. Und das hat mich total bewegt. Ein paar Wochen später war ich mit meinem Mann bei der Bibelschule und der Campuspastor von meinem Mann hat einen anderen Aspekt der Speisung der 5000 erwähnt. Und das hat mich auch total bewegt. Und dann habe ich über eine Sängerin nachgedacht, über ein Lied, die Anastasia, die seht ihr jetzt gleich im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Kennt ihr jemand noch? Ja, ich habe die so gefeiert in den 90er Jahren. Aber heute feiere ich keine Menschen mehr, weil ich weiß, ihre Stimme hat sie von Gott bekommen. Und diese Frau hat bei dem Höhepunkt ihrer Karriere Brustkrebs bekommen. Das erste Album, das sie geschrieben hat, das ist so richtig abgegangen. Und jetzt habe ich die Tage das Lied von ihr gehört, bevor ich die Predigt geschrieben habe. Und da hat sie gesungen, mein Herz ist so schwer. Und dann hat sie das beschrieben, wie schlimm das für sie ist. Es gab ein zweites Lied, wo sie beschreibt, dass sie sich alleine fühlt, dass sie sich ausgeschlossen fühlt, ausgesperrt fühlt, alleingelassen fühlt. Und während ich so über diese Lieder nachgedacht habe und über Anastasia, hat Gott mir gezeigt, dass bei der Speisung der 5000 auch Menschen da waren, die körperliche Herausforderungen hatten, die sich alleingelassen gefühlt haben, die seelische Probleme hatten, die sich ausgeschlossen gefühlt haben und die ein schweres Herz hatten. Und diese drei Aspekte zusammen, die Predigt von den Rangern, der Campuspastor von meinem Mann und das Lied von Anastasia, hat mich dann dazu bewegt, in dieses Thema reinzugehen und zu forschen, was es mit diesem Wunder der Speisung der 5000 auf sich hat. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen, über dieses Wunder, was Jesus damals getan hat. Bevor dieses Wunder geschehen ist, hat Jesus seine Jünger ausgesandt und die sind losgelaufen, die haben Dämonen ausgetrieben, die haben Kranke geheilt, die haben richtig was bewirkt, kommen zurück zu Jesus, möchten mit ihm darüber sprechen und kurz danach wird Johannes der Täufer enthauptet. Jesus wird traurig, er möchte sich zurückziehen mit seinen Jüngern, ein bisschen Ruhe haben. Es heißt in der Bibel, dass sie so viel zu tun hatten mit den Menschen, dass sie noch nicht mal Zeit hatten zu essen. So viel hilfebedürftige Menschen sind an Jesus und die Jünger herangetreten, dass sie gar keine Zeit mehr hatten. Also hat Jesus gesagt, kommt, wir gehen so ein bisschen ins Abseits, sind ins Boot gestiegen und bevor die Jünger und die Jesus an ihrem Ankunftsort angekommen sind, sind die Leute schon zu Fuß da gewesen. Die Leute wollten zu Jesus. Die Leute wollten dieser Not, sie wollten, dass Jesus dieser Not begegnet, jedem Einzelnen. Der Pastor hatte einmal gesagt, so, der hat den Bodensee mit dem See Genezareth verglichen. Das ist jetzt kostenlose Zusatzinformation. Das wollte ich euch gerade mitbringen. Und zwar der See Genezareth ist 21 Kilometer lang, 13 Kilometer breit und hat einen Umfang von 53 Kilometern. Der Bodensee ist etwa gleich breit, also er ist 14 Kilometer breit, aber dreimal so lang. Der Bodensee ist 63 Kilometer lang und hat einen Umfang von 273 Kilometern. So, das braucht ihr jetzt nicht mehr googeln. Okay, zurück zu unserem Wunder. Dieses Wunder der Speisung der 5000 sehen wir in allen vier Evangelien. Ich glaube, wenn das in allen vier Evangelien so beschrieben ist, möchte Jesus was damit sagen. Und ich habe mich für die Variante von dem Markus-Evangelium entschieden, weil dort diese Punkte am schönsten beschrieben werden, die ich rausgearbeitet habe und die Gott mir für heute aufs Herz gelegt hat. Okay, wir lesen die Bibelstelle. Wir steigen direkt ein ins Wort. Und zwar Markus 6, Verse 30 bis 44. Und die Apostel versammelten sich bei Jesus und verkündeten ihnen alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten, also als die Apostel zu Jesus kamen. Und er sprach zu ihnen: Kommt ihr allein abseits an einen einsamen Ort und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die gingen und kamen, und sie hatten nicht einmal Zeit zu essen. Und sie fuhren allein zu Schiff an einen einsamen Ort, und die Leute sahen sie wegfahren, und viele erkannten ihn. Und sie liefen aus allen Städten zu Fuß dort zusammen und kamen ihnen zuvor und versammelten sich bei ihm. Und als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge, und er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Und als nun der Tag fast vergangen war, traten seine Jünger zu ihm und sagten: Dieser Ort ist einsam und der Tag ist fast vergangen. Entlasse sie, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsumher gehen und sich Brot kaufen, denn sie haben nichts zu essen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen? Und sie sprachen zu ihm: Sollen wir hingehen und für 200 Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber sprach zu ihnen: Wie viel Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie: 5 und 2 Fische. Und er befahl ihnen, dass sich alle in Gruppen ins grüne Gras setzen sollten. Und sie setzten sich gruppenweise zu 100 und zu 50. Und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und dankte, brach die Brote und gab sie seinen Jüngern, damit sie ihnen austeilten. Auch die 2 Fische teilte er unter alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie hoben 12 Körbe voll an Brocken auf und auch von den Fischen. Und die, welche die Brote gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer. Nur die Männer. Dazu kommen noch Frauen und Kinder. Ich möchte anfangen mit dem, was in Vers 34 steht. Das hat mein Herz so berührt. Also ich habe mehrfach geweint bei der Vorbereitung dieser Predigt, als Gott mir sein Herz gezeigt hat. Wir reden über ein Wunder von Jesus. Was hat Jesus bewegt, dieses Wunder zu tun? Damit komme ich zu meinem ersten Punkt. Der Gott, der Erbarmen für die Menschen hat. Das, was Jesus bewegt hat, dieses Wunder zu tun, war Erbarmen. In Vers 34 steht: Und als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge, und er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Und ich glaube, da Gott auch im Lobpreis heute den Schwerpunkt auf Herr, du bist mein Hirte gelegt hat, ich glaube, Jesus möchte sich heute Morgen noch mal ganz neu offenbaren als unser Hirte. Als der für alles sorgt, als der Erbarmen hat. Tanja, Jesus sieht dich. Er ist dein Hirte. Er geht voraus mit Stock und Stab. Jesus möchte dir sagen heute Morgen, du bist sicher. Wir haben einen guten Gott. Ein Hirte kümmert sich um seine Schafe. Unser Gott kümmert sich um uns. Und ich möchte dir zusprechen heute Morgen, Gott sieht dich. Das hatten wir auch schon im Lobpreis. Gott sieht dich genau da, wo du jetzt bist. Und Jesus ist davon bewegt, wie es dir geht. Es ist Jesus nicht egal, wo du gerade durchgehst. Es bewegt das Herz von Jesus. Als ein Aussätziger zu Jesus kam, das lesen wir in Markus 1, Vers 41, und vor ihm auf die Knie fiel, hatte Jesus Erbarmen. Wir lesen, da erbarmte sich Jesus über ihn, streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Als der Mann Jesus berührt hat, hat er das Erbarmen in Person berührt. Als die blutflüssige Frau das Gewand von Jesus berührt hat, hat sie das Erbarmen berührt. Jesus ist voller Erbarmen. Hat Gott sich verändert? Jesus ist heute noch voller Erbarmen. Es gibt ein anderes Wunder, wo 4000 Menschen gespeist wurden. In Markus 8 lesen wir, da sagt Jesus, ich bin voll Mitleid mit der Menge, denn sie verharren nun schon 3 Tage bei mir und haben nichts zu essen. Jesus ist voller Mitleid, voller Erbarmen, voller Liebe. In der Stadt Nain wurde ein Toter herausgetragen. Das war der einzige Sohn seiner Mutter. Ich kann nur erahnen als Mama, was das bedeutet, wenn dein einziges Kind tot herausgetragen wird. Und wir lesen in Lukas 7, Vers 13, und als der Herr sie sah, erbarmte er sich über sie und sprach, weine nicht. Und er trat hinzu und rührte die Bahre an. Und der Tote setzte sich auf, fing an zu reden und gab ihn seiner Mutter. Er erbarmte sich, lesen wir. Könnt ihr Gottes Herz sehen? Wenn du heute ein schweres Herz hast, wenn du in einer Herausforderung steckst, gesundheitlich, finanziell, in Beziehungen, wenn deine Seele weint, möchte ich dir zusprechen, Jesus ist voller Erbarmen mit dir. Gott sieht dich. In Johannes 11 lesen wir, dass Jesus in einer Stadt war und auf einmal wusste er, dass sein Freund Lazarus gestorben war. Er sagt zu den Jüngern, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Er geht zurück in eine Stadt, in der man ihn steinigen wollte, um seinen Freund Lazarus aufzuwecken. Als er dort ankommt, ist Lazarus bereits seit 4 Tagen tot. Und wir lesen, es geht immer noch um das Erbarmen von Jesus. Als aber Maria dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie zu seinen Füßen nieder und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Könnt ihr euch diese Situation vorstellen? Jemand, den ihr liebt, stirbt? Und ihr wisst, dass wenn Jesus da gewesen wäre, dass er gelebt hätte. Als nun Jesus sah, wie sie weinte und wie die Juden, die mit ihr gekommen waren, weinte, seufzte er im Geist und wurde bewegt und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprachen zu ihm, Herr, kommen Sie. Und was macht Jesus? Jesus weinte.
Da sagten die Juden, seht, wie sehr hatte er ihn so lieb. Warum weinte Jesus? Weinte er, weil Lazarus tot war? Nein. Er wusste, er würde ihn auferwecken. Jesus weinte, weil es Maria nicht gut ging und weil die Juden weinten. Weil Jesus voller Erbarmen war. Ich laufe oft in meinem Alltag zu Jesus und sage, Herr, du bist meine einzige Rettung für das, wo ich gerade durchgehe. Und ich weiß, mein Gott ist dabei. Ich weiß, mein Jesus ist in jeder noch so kleinen Alltagssituation dabei, weil er mich liebt. Und mein Gebet für diesen Gottesdienst heute war, dass hier Offenbarung fließt, dass Gott dich sieht in jeder Kleinigkeit deines Alltags und dass du weißt in deinem Herzen, wie sehr Gott dich liebt und überall dabei ist. Kann ich das Bild haben? Nicht einer von diesen Vögeln, kein Vogel fällt zu Boden, ohne dass unser Vater das mitbekommt. Und weißt du, was Gott sagt? Du bist ihm so viel mehr wert. Nichts, was in deinem Alltag los ist, nichts, was in deinem Herzen los ist, geht an ihm vorbei. Wenn du dich missverstanden und abgelehnt fühlst, möchte ich dir sagen, Jesus ist da. Er möchte dir begegnen. Er möchte dein Herz heilen. Wenn du Herausforderungen gesundheitlicher Art hast, Jesus hat das getragen. Und er möchte dir offenbaren, dass du deine Heilung empfangen hast, dass das schon erledigt ist, dass du gesund bist in Christus Jesus. Wenn du finanzielle Herausforderungen hast, möchte Gott dir sagen, ich bin dein Versorger. Ich werde dir den Weg zeigen. Ich bin bei dir. Wenn du traurig bist, weil du verletzt wurdest, Jesus weint mit dir. Und er sagt, steh auf, Kind, wir machen das. Bevor Jesus das Wunder getan hat, ich komme zu meinem zweiten Punkt, hat Jesus die Menge gelehrt. Und ich glaube, da hat Gott richtig dran gearbeitet, als ich das vorbereitet habe. Ich glaube, gute Lehre ist einer der ganz, ganz großen Schwerpunkte, die wir haben, damit Wunder überhaupt zustande kommen können. Gott greift oft souverän ein, das wissen wir. Aber vielen Wundern geht Glaube voraus. Und ich möchte auch an der Stelle sagen, dass wir uns nicht nach spektakulären Wundern ausstrecken, sondern wir folgen dem Wort Gottes. Es geht nicht um Spektakuläres oder Entertainment, sondern es geht darum, wie groß unser Gott ist. Das möchte ich an der Stelle sagen. Punkt 2. Er fing an, sie vieles zu lehren. Wie entsteht Glaube? Ne? Gott, Jesus hat dieses Wunder getan und er hat angefangen, sie zu lehren. In Römer 10, Vers 17, das ist für mich persönlich eine der wichtigsten Bibelstellen geworden, da lesen wir, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Glaube kommt durch Hören. Wir hören und hören. Und zwischen den beiden Hören sollten wir auch hören. Wichtig ist, dass wir kontinuierlich hören, so wie unser Pastor immer sagt, beständig das Richtige tun. Es braucht aber Dinge, richtige Dinge, die der Mensch hören sollte. Es gibt Dinge, die wir nicht hören sollten, weil dadurch entsteht auch Glaube, wenn wir uns mit Dingen füttern, die uns Angst machen, die Panik machen. Und wenn wir auf die Welt schauen, ist das gerade eine Abwärtsspirale. Die Menschen sind voller Angst, die Menschen sind voller Panik, weil sie hören und hören und hören und sie hören Dinge, die ihnen Angst machen. Und was macht das Hören mit ihnen? Es baut Glauben auf. Es baut Glauben auf in Angst, in, oh wei, die Zukunft wird ganz schrecklich sein. Wisst ihr, wenn wir unser Ohr den falschen Dingen ausleihen, dann baut das auch Glauben auf. Aber wir wollen ja, dass wir guten Glauben bekommen, positiven Glauben, dass wir glauben an den, der die Lösung hat für all unsere Probleme, dass wir die Lösungen erkennen, nicht unsere eigenen Lösungen, nicht unsere menschlichen Lösungen, sondern dass wir Gottes Lösungen für unser Leben erkennen. Also müssen wir das Richtige hören. So, und was ich festgestellt habe bei dieser Studie jetzt über dieses Wunder, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen guter Lehre und dass es einem Volk, dem es gut geht. Das zeige ich euch jetzt anhand der Bibel. Weil es geht ja nicht darum, was ich sage, es geht ja darum, was Gott sagt. In 2. Chronik 15, Vers 3 lesen wir von einem Propheten Asaja, der einem König, also dem König Asa, ein Wort gibt. Israel war lange Zeit ohne den wahren Gott und ohne einen Priester, der lehrt, steht in 2. Chronik. Der Prophet Asaja kommt zu dem König und daraufhin fasst der König neuen Mut und die ganze Geschichte von dem Volk geht ganz anders aus, weil ein König die Lehre von einem Priester angenommen hat. Etwas weiter in 2. Chronik, die meisten Leute schimpfen ja immer über die Chronikbücher, ne? Ich liebe es, die Chronikbücher zu lesen. Ich möchte euch wirklich ermutigen, da steckt so viel drin. Stolpert nicht über die Namensregister, sondern lest wirklich die ganzen anderen Sachen, da ist so viel drin. So, etwas weiter in 2. Chronik lesen wir von einem König von Juda, also der König von Juda, dem Josaphat. Und die Bibel spricht davon, dass er auf den Wegen von König David wandelte. Er suchte Gott, wandelte in den Geboten und hatte sich nicht so verhalten wie der Rest des Volkes. Also er war Gott treu. Dann lesen wir, darum befestigte der Herr sein Königtum. Er wurde reich und erhielt viel Ehre. Josaphat sandte Fürsten, dass sie in den Städten Judas lehren sollten. Er sandte Leviten, die umherzogen und in den Städten das Volk lehrten. Das Ergebnis davon, dass dieser König Priester, Lehrer in die Städte geschickt hat, lesen wir in 2. Chronik 17, Vers 10, wer das mitschreiben möchte. Und der Schrecken des Herrn kam über alle Königreiche der Länder, die rings um Juda lagen, sodass sie nicht gegen Josaphat kämpften. Das Ergebnis war, die anderen hatten Angst. Und er baute Burgen und Vorratsstädte in Juda. Das Ergebnis war, dass die Feinde ihn fürchteten, Reichtum und Ehre. Ein ganzes Volk. Weil ein König sein Volk gelehrt hat. Dem Volk ging es gut, der König achtete die Gebote und das Volk war gelehrt. In 5. Mose 4 lesen wir, und nun Israel, höre auf meine Satzungen und auf die Rechtsbestimmungen, die ich euch zu tun lehre, damit ihr lebt und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das euch der Herr, der Gott eurer Väter gibt, hatten wir heute schon mal. Ihr sollt davon nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete, und nichts davon wegnehmen. Bevor die das Land eingenommen haben, wurden sie gelehrt. Was macht Lehre? Was haben sie gemacht? Sie haben gehört. Und nochmal gehört, die Lehrer haben über Gott gesprochen, sie haben über die Rechtsbestimmungen gesprochen. Und was ist passiert? Sie haben Glauben aufgebaut. Und durch diesen Glauben konnten sie das Land einnehmen. Ohne Glauben hätte das nicht funktioniert. Wie sieht denn unser Land gerade aus, das einst so christliche Land, dem es wirtschaftlich so gut ging? Wir sollen über niemanden urteilen. Unsere Aufgabe ist zu beten. Lasst uns beten. Und es braucht Lehrer. Nicht nur hier auf der Kanzel. Es braucht auch Lehrer für die Leute, die da draußen sind, die vielleicht noch nicht im Gottesdienst sind. Mein Mann war gestern bei der Rema-Schule und der Mann hatte auch gesagt, alles, was wir tun, lehrt Menschen. Der Mann hatte erzählt, das war ein Amerikaner, er war zum allerersten Mal in Deutschland und wurde so mit dem Auto abgeholt, vom Flughafen oder Zug, ich weiß es nicht. Und er sagt, der ist gefahren, auf der rechten Spur, ist ausgeschert zum Überholen und ist wieder eingeschert. Sagt er, das hat ihn gelehrt, wie man auf deutschen Autobahnen Auto fährt. In Amerika ist das anders. Sagt er, allein diese Überholaktion wusste er, aha, die Langsamen fahren auf der rechten Seite, die Schnellen fahren auf der linken Seite. Und das hat mir gestern was gezeigt. Egal, was wir machen, wir lehren Menschen in dem, was wir tun und in dem, was wir sagen. Ich möchte euch jungen Leute, die ihr da sitzt, ermutigen. Hört euch gesunde Lehre an. Es ist gut, dass ihr hier seid. Es ist ein junger Mann hier im Gottesdienst, den ich sehr lieb habe. Wenn er was hört im Internet, dann fragt er mich. Dann sagt er, Simone, stimmt das? Und dann liest er die Bibelstellen nach, damit er das prüfen kann anhand von Gottes Wort. Unser Sohn war letztens hier mit im Gottesdienst, als Jason Chin hier war. Und Jason hatte einen Eindruck für mich. Er hat so in das Leben gesprochen, das hat mich wirklich umgewuchtet. Und wisst ihr, er wurde beschenkt, weil er in der Salbung stand. Er war einfach hier. Und Gott hat gesagt, ich werde dir deine Frage beantworten. Ich möchte euch ermutigen, weil mein erstes Handy hatte ich mit Mitte 25. Ich gehöre noch zu der Generation, die diese schönen Drehscheibentelefone noch kennt. Und wir waren als Kinder und Jugendliche nicht so abgelenkt. Und ich möchte euch ermutigen, hört euch die richtigen Sachen an, damit euer Glaube auf gute Dinge gegründet ist. Und ich habe gerade den Eindruck, dass hier auch Ältere sitzen, die sich vielleicht bedroht fühlen durch die Jugend. Die vielleicht denken, oh, wir werden jetzt verdrängt, weil so viele Jugendliche da sind. Nein, Gott braucht uns alle. Gott ist kein Gott, der auswechselt und sagt, okay, es kommen jetzt Junge nach, hast ausgedient. Als ich zur Rema gefahren bin, das erste Mal, als mein Kurs damals losging, da war ich so auf der Autobahn, da habe ich mir gedacht, oh Herr, ich war so voller Zweifel. Und dann habe ich mir gedacht, boah, ich bin jetzt 50 und jetzt fange ich noch an, auf die Bibelschule zu gehen, so, ich muss sie nicht mehr alle haben. Dann am ersten Abend war ich total überfordert, habe erstmal meine Freundin Jeanette angerufen, die hat fast geheult, weil alles so viel war und die so, du schaffst das. Und dann bin ich auf der Autobahn und fahre hinter einem LKW, ich mit meinen Zweifeln als 50-Jährige jetzt in die Bibelschule. Und dann ist, oh, oh Gott, das ist so gut. Und dann ist hinten auf dem LKW stand dann dieser Satz, für gute Leute ist immer Platz. Ich habe keine Ahnung, ob das Gottes Reden war, aber es ist so in mein Herz gefallen. Vielleicht war der LKW auch nur zufällig da, aber es hat einfach so gut getan. Wisst ihr, und dann komme ich auf die Bibelschule und die älteste Frau ist Mitte 70. Die war zwischen 70 und 80. Also ich war im Mittelfeld. Ja, nur mal so als Ermutigung. Ne? Wir werden alle gebraucht. Okay, wir sind bei dem Wunder, die Speisung der 5000, und wir sind bei der Lehre. 1. Timotheus 6, Vers 3. Jeder, der etwas anderes lehrt als die guten Worte von Jesus Christus, unserem Herrn, und nicht an der Lehre festhält, auf der unser Leben im Glauben beruht, der ist verblendet und unwissend. Alles, was nicht auf der Lehre von Jesus Christus beruht, ich nenne es, sage es mal mit eigenen Worten, ist Schwachsinn. Das hat einfach keinen Bestand. Es hält nicht, es ist in Neudeutsch nicht nachhaltig. Viele Theologen glauben, dass wir in der Endzeit leben. Und die Bibel spricht, was Lehre betrifft, auch etwas an. Und das möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Sie spricht gerade in unserer Zeit, warnt sie uns vor Irrlehrern. 2. Petrus 2, Vers 2. Doch es gab in Israel auch falsche Propheten. Genauso wie es falsche Lehrer unter euch geben wird. Geschickt werden sie euch. Ihre Irrlehren über Gott vortragen, die ins Unheil führen. Damit wenden sie sich gegen ihren eigenen Herrn, der sie doch freigekauft hat. Du aber sollst wissen, dass es in den letzten Tagen, schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben. Schon mal einen Selfie-Stick gesehen? Wo Menschen gefühlt 500 Bilder am Tag von sich selber machen? Geldgierig sein? Prahlerisch, überheblich, Lästerer? Den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig? Lieblos? Unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind? Und so weiter. Gott warnt uns vor Irrlehre. So, und wie finden wir denn jetzt heraus, was ist gute Lehre, die wir hören sollen? Weil ich erinnere an Römer 10, Vers 17. Wir sollen hören, 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 damit wir Glauben aufbauen. Genau, Titus. Wir prüfen anhand des Wortes Gottes. Das ist unser Maßstab. Und ich möchte euch alle ermutigen, lest das Wort und prüft. Und wenn ihr selber noch am Anfang steht, dann holt euch jemanden, dann ruft an, schickt eine WhatsApp, trefft euch in Kleingruppen, damit euer Glaube auf stabilem Fundament steht. Weil wisst ihr was? Satan kennt das Wort Gottes besser als wir. Und er hat selbst bei Jesus versucht, das Wort zu verdrehen und es aus dem Kontext zu reißen, und es in eine Situation zu packen, in dem er versucht hat, Jesus fallen zu lassen. Also prüfen wir anhand des Wortes. Und wenn wir selber nicht mehr weiter wissen, fragen wir jemanden, der weiter weiß. In 1. Timotheus 4 steht, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei, sagt Paulus. Habe Acht auf dich selbst, habe Acht auf die Lehre. Bleibe beständig dabei. Denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Also das heißt, wenn du auf die richtigen Worte hörst in deinem Leben und auf Gottes Worte hörst in deinem Leben, dann rettest du nicht nur dich selber, sondern du rettest auch andere Menschen, die mit dir in Berührung kommen. In Vers 10 sagt Paulus, du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften Ausharren. Timotheus wird hier von Paulus gelobt, dass er beständig das Richtige getan hat, wie unser Pastor immer sagt. Er ist gefolgt in der Lehre, er ist gefolgt im Glauben und zwar beständig. Er ist nicht müde geworden, das Richtige zu tun. Wir sprechen immer noch um das von dem Wunder. Es geht ja jetzt um die Lehre, wie Jesus das Wunder getan hat. Und Kenneth E. Hagin hat früher in diesen, also im letzten Jahrhundert ja noch, er hatte ja viele Wunder erlebt und er hatte viele Heilungen erlebt und auch ganz außergewöhnliche Sachen. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass er manchmal wochenlang, 4, 5 Wochen in einer Gemeinde war und hat jeden Abend gelehrt. Und ich habe da so drüber nachgedacht, dachte ich mir, stimmt, der hat erstmal diesen Boden gelegt oder Gott durch Hagin, das hat Hagin ja nicht selber gemacht, sondern Gott hat diesen Boden gelegt der gesunden Lehre. Und als die Menschen Abend für Abend gekommen sind, wurde Glaube aufgebaut. Und was passiert? Die Menschen wurden geheilt. Das ist auch wieder ein Zusammenhang zwischen Heilung, zwischen Wundern und der gesunden Lehre. Manchmal ließ er sogar Leute mehrfach die Bibelstellen selber aufsagen. Und während die das aufgesagt haben, sind die Leute gesund geworden. Weil in dieser Zeit hat sich eigener Glaube aufgebaut. Und damit war Hagins Glaube für Heilung gar nicht mehr notwendig, sondern ihr eigener Glaube hat diese Heilung dann empfangen. Ich möchte euch noch was zeigen, was ich total spannend fand. Jesus selbst hat dafür gesorgt, dass er gute Lehre bekommt. Also Jesus ist nicht auf die Erde gekommen und war fertig, sondern selbst Jesus hat sich lehren lassen. Am Passafest, als seine Eltern mit ihm nach Jerusalem gegangen sind, war irgendwie Ende, Passafest war Ende, Josef und Maria wollen wieder nach Hause, sind mit ihren Reisebegleitern unterwegs, kommen an. Wer ist nicht dabei? Der kleine Jesus mit seinen 12 Jahren. Ne, wahrscheinlich, vielleicht war er auch schon groß, wenn es unseren Sohn anguckt, der war auch schon groß mit 12. Jesus war nicht dabei. Wo war Jesus? Er war im Tempel. Und es geschah, nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel sitzend, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie befragte. Jesus saß im Tempel, hat den Lehrern zugehört und hat ihnen Fragen gestellt. Und jetzt ist was, die Bibelstelle merkt euch bitte, da denkt mal drüber nach. Jesus nahm zu an Weisheit. Jesus war nicht mit dieser vollkommenen Weisheit geboren. Jesus nahm zu an Weisheit und Alter. Und jetzt kommt was, das geht für mich persönlich richtig tief. Jesus nahm zu an Gnade bei Gott. Ich lasse das jetzt unkommentiert. Aber wir lesen, dass Jesus an Weisheit zunahm, er war bei den Lehrern und er nahm zu an Gnade bei Gott und den Menschen. Seht ihr den Zusammenhang zwischen guter Lehre, Weisheit? Wie nahm er zu an Weisheit? Durch die Lehre. Wie nehmen wir zu an Weisheit? Ganz praktisch. Ich möchte, dass ihr das praktisch mitnehmt. Diese Versammlung nicht verpassen. Ihr seid hier. Kleingruppe. Dass wir aufpassen vor Internetpredigern und alles prüfen im Wort. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir Mitglied einer Ortsgemeinde sind. Ich glaube persönlich nicht an die Freelancer im Christentum. Das ist meine persönliche Überzeugung. Ich habe das im Wort nirgends gefunden, dass es Freelancer gibt und dass das einer super geregelt bekommen hat. Ich komme zu meinem dritten Punkt. Werde still. Wir sind bei dem Wunder, wo Jesus die 5000 gespeist hat. Und er befahl ihnen, dass sich alle in Gruppen in das grüne Gras setzen sollten. Bevor sie das Wunder empfangen haben, hat Jesus gesagt, setzt euch in das grüne Gras. Für was steht grünes Gras? Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Sind das aufgewühlte Wasser? Nein, das sind stille Wasser. Ist das eine ausgetrocknete Lehm, ein ausgetrockneter Lehmboden? Nein. Grüne Wiesen, grüne Auen. Und in der Speisung der 5000 heißt es, setzt euch ins grüne Gras. Für mich heißt hinsetzen, still werden, in Empfangshaltung zu gehen. Aus dem Aktivismus rauszukommen, selber zu machen. Jesus sagt, komm runter, setz dich, vertraue. Grünes Gras steht für Versorgung. Wenn man das Bild der Schafe nimmt. Das steht für Essen. Da ist kein Mangel. Und bevor Jesus den Menschen dieses natürliche Essen gab, gab er ihnen geistliche Nahrung. Und ich glaube, dass viele Menschen da waren, wie heute auch, die geistlich leer waren, deren Seele geblutet hat, die ausgetrocknet waren, die abgelehnt waren. Ich stelle mir auch die Frauen vor, die damals noch unter ganz anderen Voraussetzungen gelebt haben. Wisst ihr? Menschen, wenn sie Schmerzen hatten, die keine Ibo 600 einwerfen konnten, die hatten richtig Schmerzen. In Psalm 46 steht, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Und um nochmal auf mein Drehscheibentelefon zurückzukommen, seit ich ein Smartphone habe, habe ich viel mehr Unruhe in meinem Leben. Man wird viel häufiger unterbrochen und ich möchte euch jungen Leuten sagen, oh nee, auch den anderen, wahrscheinlich auch mir selber, das Leben findet nicht innerhalb dieses Kastens statt, sondern das Leben findet außerhalb der Handyhülle statt. Sorgen und Reichtum rauben uns oft. Das Wort steht in dem Gleichnis vom Sämann. Wie oft suchen wir Lösungen, anstatt uns mal hinzusetzen und Gottes Stimme zu hören und uns seine Strategie zu überlegen. Micha 7, Vers 7. Ich aber will nach dem Herrn harren. Ich will nach dem Herrn ausschauen, will harren auf den Gott meines Heils. Mein Gott wird mich erhören. Harren heißt auch mal ein bisschen Geduld haben. Harren heißt nicht, ich stelle Gott eine Frage und dann ist das die nächsten 10 Minuten erledigt. Harren heißt auch mal warten können und mal vertrauen, dass Gott nicht zu spät kommt. Weil ihr wisst ja, er sieht uns. Er hat dich nicht vergessen, nur weil es mal länger dauert. Und wenn dir das schwerfällt, dann fang doch einfach mal mit ein paar Minütchen an. Mal ein paar Minuten am Tag. wo man mal zur Ruhe kommt. Wenn wir beten, dass wir mal nicht direkt irgendwie dann zum nächsten Tagespunkt übergehen, sondern einfach mal kurz innehalten und mal warten, ob Gott uns was sagt. Wenn nicht, ist ja nicht schlimm. Dann haben wir halt mal ein paar Minuten durchgeatmet und sind mal zur Ruhe gekommen. Ich möchte euch eine Überlieferung über einen Mönch vorlesen. Ein ganz auf das innere Leben ausgerichteter Mönch wurde gefragt, warum er trotz seiner vielen Aufgaben immer so gesammelt sein könne. Also der hatte viel zu tun und war trotzdem gesammelt. Wie gestaltest du denn dein Leben, dass du so bist, wie du bist, so gelassen und so in dir ruhend? Der Mönch sprach, wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich schlafe, dann schlafe ich. Wenn ich esse, dann esse ich. Wenn ich trinke, dann trinke ich. Wenn ich schweige, dann schweige ich. Wenn ich schaue, dann schaue ich. Wenn ich lese, dann lese ich. Wenn ich arbeite, dann arbeite ich. Wenn ich bete, dann bete ich. Da fielen ihm die Fragesteller ins Wort, das tun wir doch auch, aber was machst du noch? Was ist das Geheimnis deines Menschseins? Der Mönch antwortete den Fragenden wiederum, wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich schlafe, dann schlafe ich. Wenn ich esse, dann esse ich. Wenn ich trinke, dann trinke ich. Wenn ich spreche, dann spreche ich. Wenn ich schweige, dann schweige ich. Wenn ich schaue, dann schaue ich. Wenn ich höre, dann höre ich. Wenn ich lese, dann lese ich. Wenn ich arbeite, dann arbeite ich. Also ich bin nicht am Handy. Wenn ich bete, dann bete ich. Da sagten die Neugierigen, das wissen wir jetzt, das tun wir alles auch. Der Mönch aber sprach zu ihnen, nein, eben das tut ihr nicht. Wenn ihr steht, dann lauft ihr schon. Wenn ihr geht, seid ihr schon angekommen. Wenn ihr sitzt, dann strebt ihr schon weiter. Wenn ihr schlaft, dann seid ihr schon beim Erwachen. Wenn ihr esst, dann seid ihr schon fertig. Wenn ihr trinkt, dann kostet ihr nicht genug. Wenn ihr sprecht, dann antwortet ihr schon auf Einwände. Wenn ihr schweigt, dann seid ihr nicht gesammelt genug. Wenn ihr schaut, dann vergleicht ihr alles mit allem. Wenn ihr hört, überlegt ihr euch schon wieder Fragen. Wenn ihr lest, wollt ihr andauernd wissen. Wenn ihr arbeitet, dann sorgt ihr euch ängstlich. Wenn ihr betet, dann seid ihr von Gott weit weg. Ich glaube, das ist gut, wenn wir uns darauf mal wieder besinnen. Beim Bibellesen mal das Handy aus. Wenn wir zu Hause sind, mal keine E-Mails über die Arbeit lesen. Ihr jungen Leute, wenn ihr beim Studium seid, konzentrieren, mal fokussieren auf die Sache und uns nicht dauernd unterbrechen lassen. Das habe ich mir vorgenommen für das neue Jahr. Da mehr in die Ruhe zu kommen und mich nicht immer ablenken zu lassen und drängen zu lassen, weil irgendeiner wieder ganz dringend, ganz, ganz dringend was braucht. Ich komme zu meinem letzten Punkt. Der ist ganz kurz. Wir geben ihm, was wir haben. Er aber sprach zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie, 5 und 2 Fische. Im Johannesevangelium können wir sehen, dass es ein Junge war. Vielleicht hat die Mama, also ich kann mir vorstellen, dass das die Mama war, die Brote eingepackt hat, die Fische eingepackt hat, dass ihr Junge da gut versorgt ist. Sondern sind da 5000 Leute und dieser eine Junge hat Essen und ich stelle mir das so richtig vor, ich fühle mich ganz oft so. Und Jesus sagt, was hast du? Und er guckt diese 5000 Leute an und sagt, Herr, es sind 5 Brote und 2 Fische, ich habe nicht viel. Fühlt ihr euch manchmal so, dass ihr da steht und sagt, Herr, das ist nichts. Ich habe nichts, um dieses Problem zu bewältigen. Und weißt du, was Jesus sagt? Gib mir das bisschen, was du hast und lass mich machen. Lasst uns da hinkommen. Hingabe war heute das Thema im Lobpreis. Lasst uns das bisschen, was wir haben, Jesus geben. Und er macht. Wir können das sowieso nicht. Jesus macht. Und meine Frage an dich, eine Bibelstelle noch, Chronik. Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Und ich möchte euch heute die Frage stellen, was hast du, was du Jesus geben möchtest? Was ist es? Wo hat er vielleicht schon gefragt? Ist es vielleicht ein Kuchen, den du deinen Nachbarn backen sollst? Ist es jemand, der Hilfe braucht, wo du sagst, oh, ich habe sowieso keine Zeit und die nervt mich, die schnattert immer so viel, kann ja sein. Aber die braucht vielleicht deine Hilfe, diese Frau oder dieser Mann auf der Arbeitsstelle, der vielleicht morgens schon mürrisch zur Arbeit kommt. Und vielleicht sagt Gott dir, verbring doch mal Zeit mit ihm. Vielleicht sagt Gott dir auch, lese mal ein bisschen mehr in meinem Wort. Ich möchte dir begegnen. Ich möchte, dass du ruhig wirst. Ich möchte Zeit mit dir verbringen. Was ist es? Was ist das bisschen, was du Gott geben kannst? So wie der Junge bei den Fischen, bei dem Wunder mit den Fischen und den Broten. Ich fasse zusammen. Wir haben über das große Erbarmen von Jesus gesprochen und das Mitgefühl, dass er aus Erbarmen und aus Liebe Menschen begegnet, Wunder tut, Menschen heilt. Dass gesunde Lehre wichtig ist, dass wir Glauben aufbauen können und dass es wichtig ist, dass wir beständig in der gesunden Lehre sind. Dass wir zur Ruhe kommen sollten und aus dem Aktivismus rauskommen. Ich sage jetzt nicht faul sein. Aber ist euch schon mal aufgefallen, habe ich auch gestern gelernt. Jesus hat nie gesagt, boah, du Fauler. Jesus hat auch nie gesagt, boah, du Dummer, hast du es immer noch nicht geschnallt. Wisst ihr, was Jesus immer gesagt hat? Ihr Ungläubigen. Das war das Einzige, wo er die, also außer jetzt die Pharisäer, da hat er oft gesagt, du Heuchler. Aber er hat, wenn er was gesagt hat, hat er ihnen den Unglauben vorgeworfen. Und wir können Glauben aufbauen, Römer 10, Vers 17, durch Hören und Hören und Hören. Steht doch mal bitte auf. Habe ich ein paar Minuten? Der Wunderwirker ist der gleiche. Als erstes möchte ich fragen, ist hier irgendjemand, der Jesus sein Leben geben möchte, der sagen möchte, Jesus, ich möchte dich auch in meinem Leben. Ich möchte dich einladen in mein Leben, dass du mein Leben veränderst. Ich möchte bei dir sein. Ich möchte dich kennenlernen. Ist hier jemand, der Jesus noch nicht kennt? Okay. Ist hier jemand, der sagt, ich möchte mich Gott ganz neu hingeben? Ist hier jemand, der eine Entscheidung treffen möchte? Sei mutig. Sprecht mir mal nach. Jesus. Danke, dass du für uns auf die Erde gekommen bist. Wir möchten uns das dieses Weihnachten ganz neu bewusst machen. Wir laden dich ein in unser Leben, Herr. Wir glauben, dass du Gottes Sohn bist. Dass du für unsere Sünde am Kreuz gestorben bist. Dass du auferstanden bist. Dass wir mit dir auferstanden sind. Dass wir in dir ewiges Leben haben. Jesus, wir lieben dich.
Und wir sind dir so
dankbar. Jesus, und wir wollen diese Entscheidung treffen, dir unser Leben ganz neu hinzugeben. Unsere private Zeit, unsere Ehen, unsere Beziehungen, unsere Schule, unsere Arbeit. Herr, nimm du Raum ein in jedem Bereich unseres Lebens. Wir wollen dir unseren Dienst neu hingeben und nicht nur auf uns gucken, sondern für Menschen da sein. Wir wollen Erbarmen haben, Jesus, wie du Erbarmen hast. Und wir entscheiden uns, in deiner Liebe zu wandeln. Ich danke, Jesus. Bleib bitte stehen. Schließt mal bitte die Augen. Ist hier jemand, der ein körperliches, ein finanzielles oder ein seelisches Wunder braucht? Okay. Ich sehe eure Hände. Ja. Jesus, du bist der Wunderwirker. Du bist der Wunderwirker, Herr. Du bist der allmächtige Gott. Du bist unser Heiler. Du bist unser Versorger. Du hast alles getragen, Herr. Und du hast die Hände gesehen. Vater, du kennst jedes einzelne Herz. Du liebst uns, du siehst uns. Und ich danke dir, Jesus, dass du jetzt in diese Leben hineinkommst, in diese Situationen hineinkommst, Herr. Und wir beten, dass du jeden Mangel ausgleichst nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit. Wir kommen an gegen jeden Geist der Lüge. Wir binden jede Lüge im Namen von Jesus Christus und wir setzen die Wahrheit frei. Vater, wir beten für Offenbarung. Wir beten für Freisetzung, für Offenbarung, Herr, dass die Herzen erkennen, Herr, die sich jetzt gemeldet haben. Jesus Christus, was du getan hast am Kreuz, dass du jeden Fluch getragen hast, dass in dir Segen ist. Und wir setzen diese Wahrheit frei. Wir beten dafür, Herr, dass die Menschen erkennen, wer sie in dir sind. Ich komme an jetzt im Namen von Jesus Christus gegen jeden Geist der Depression. Und ich sage, weiche im Namen von Jesus Christus. Du bist heil. Ich spreche deiner Seele Gesundheit zu. Jedes Trauma aus der Vergangenheit, ich bete für Heilung, für völlige Wiederherstellung. Und Vater, ich danke dir für neue Bilder, dass Bilder der Misshandlungen, Bilder der Trauer, Bilder der Ablehnung, verletzte Worte, die ausgesprochen worden sind. Ich danke dir, Jesus, für Erneuerung. Ich danke dir, Herr, dass du ihnen neue Bilder gibst. Und wir binden auch hier diesen Geist der Lüge, dass die Trauma der Vergangenheit deine Zukunft beeinflussen. Alles ist neu geworden. Siehe, alles ist neu geworden. Jesus hat dich neu gemacht. Wir kommen an gegen den Geist der Schulden. Jesus ist der Gott der Versorgung. Er leitet uns auf grüne Auen, zu stillen Wassern. Und Jesus sagt, wir sollen uns keine Sorgen machen. Alle Sorge sollen wir auf Jesus werfen. Und ich rufe Versorgung aus über den Familien unserer geistlichen Familie. Im Namen von Jesus Christus. Wir beten für Weisheit, für Eingebung, für Wegweisung. Und ich bete für klare Erkenntnis auch aus dem Wort Gottes. Der Herr sagt, Das Wort Gottes ist das Licht auf unserem Weg. Ich rufe Einheit aus über unseren Familien. Ich rufe Einheit aus in unserer Gemeinde. Zusammenhalt und Liebe. Wir kommen an gegen jedes Nackenproblem, gegen Rückenschmerzen im Namen von Jesus Christus und wir sagen, Rücken sei gesund. Deiner Nachbarin möchte ich sagen, sie soll mir, deine Ehe ist heilig. Gott wird deine Ehe wiederherstellen. Im Namen von Jesus Christus. Ich rufe Einheit in eure Ehe aus. Und ich segne dich als Ehefrau. Ich segne dich, dass du den Herrn hören kannst, wie du mit deinem Mann sprechen sollst, wie du mit deinem Mann umgehen sollst. Ich segne dich mit Weisheit im Namen von Jesus Christus. Wunderwirker. Ich möchte, dass ihr mit nach Hause nehmt, dass Gott euch sieht, so wie er Maria gesehen hat. Und dass, wenn ihr nächste Woche in irgendwelche Herausforderungen geht, dann lasst alles stehen und liegen, soweit das möglich ist, und lauft zu eurem Jesus. Amen.